Schönen Gruß auch von mir nochmal nach vorne. Herzlich willkommen. Und man sieht, dass Ferien sind, finde ich. Es sind einige Plätze leer. Auch noch weiter vorn. Ja, ich beiße nicht. Also wer gerne noch vorkommen will, herzlich willkommen dazu. Ich möchte am Anfang ein Gebet sprechen und dann starten wir in die Predigt. Vater im Himmel, danke, dass du das alles bist, was wir jetzt gesungen haben, dass du der Retter dieser Welt bist, dass du lebendig bist, der wahre Gott, wunderbar. Und wir können dir begegnen, das sagst du in deinem Wort. Und so erwarten wir das und bitten dich darum, weil wir von uns aus dich nicht erkennen können, wenn du dich uns nicht zeigst. Und ja, sprich du heute durch mich zu den Menschen, aber vor allem durch dein Wort. Lass es ja durchdringen und ja, lass uns offene Herzen, offene Ohren haben dafür. Amen. Ich ja, danke dir, Jojo, für den Psalm schon als Vorlage und für die Lieder. Einiges hat sehr gut gepasst im Inhalt der Predigt und ich musste weiter an dieses Bild denken, ja, von David, der dort im Heerlager steht. Muss eine beklemmende Situation für ihn gewesen sein und ich habe mich wirklich gefragt, was hätte ich denn gemacht in dieser Situation? Was hättest du gemacht? Wenn ich in mein Leben schaue, ja, also wahrscheinlich wäre ich zu feige gewesen, diesen Speer zu nehmen. Aber oft sind ähnliche Situationen, wo der schnelle Weg, der einfache Weg, doch der Weg ist, den ich einschlage. Und ich nicht frage, was würde Gott tun, ja, oder was ist der bessere, der weisere Weg aus Gottes Sicht. Und ich ja, bin neu betroffen geworden und vielleicht du auch. Ja, wenn du nicht ganz abgebrüht bist und in dein Leben schaust, wirst du erkennen, dass oft Dinge sind, Entscheidungen, wo du dich so entscheidest, wie du willst und nicht so entscheidest, was richtig ist. Und das ist unser Problem und deshalb brauchen wir diesen Retter. Deswegen haben wir von diesem Retter gesungen, Jesus, Retter dieser Welt. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Gott begegnen können. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Gott kennenlernen, weil er Gott ist, weil er der ist, vor dem wir mit unserer Schuld, mit unseren schlechten Entscheidungen, mit dem, was in unserem Herzen nicht bestehen können. Und ja, die Bibel erklärt uns das. Sie erklärt uns das mit klaren Worten, dass es nichts Wichtigeres gibt, als diesen Gott kennenzulernen. Deshalb ist es gut, dass ihr heute hier seid und ich freue mich darauf, mit euch in Gottes Wort zu gucken. Ich habe einen Vers entdeckt, der mich sehr getroffen hat in der Vorbereitung. Da sagt Jeremia, ein Prophet, wer sich rühmt, rühme sich dessen, nämlich Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Meine Behauptung zu Beginn ist, es gibt in unserem Leben, es gibt in deinem Leben nichts Wichtigeres, als Gott zu erkennen. Die ganze Bibel dreht sich darum, dass Gott sich zu erkennen gibt und dass er sagt, ihr müsst mich erkennen. Ich lese gerade das Buch Ezekiel, dort steht über 70 Mal diese Phrase Gott erkennen, ja, damit die Völker erkennen oder damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Und darum sollte sich unser Leben drehen, weil, mal logisch durchgedacht, wenn es diesen Gott gibt, ja, wenn wir diese These an Anfang stellen, es gibt den Gott, einen Schöpfer von Himmel und Erde, der uns gemacht hat, der dessen Geschöpfe wir sind, dann hat er ein Anrecht auf uns. Dann gehört ihm unser Leben ganz. Und dann gibt es nichts Wichtigeres, als ihn, den großen Schöpfer, zu erkennen und so zu leben, wie er das will. Jesus sagt, und das geht noch weiter als das von Jeremia, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, wenn du dein Leben vor dich hin lebst, aus Sicht der Bibel ist das ein fataler Fehler, wenn dein Leben nicht darum geht, Gott zu erkennen und Jesus zu erkennen. Es ist enorm wichtig. Es ist enorm wichtig, dass wir eine richtige Gottesvorstellung haben, gerade als Christen, dass wir wissen, wie Gott ist, wer Gott ist. Weil, wir hatten es ja in meiner letzten Predigtreihe Malachi, wenn wir ein falsches Gottesbild haben, wenn ich zum Beispiel wie die Leute denke, Gott ist nicht gut, ja, Gott, du bist schlecht zu uns. Wenn ich ein falsches Gottesbild habe, prägt das mein Verhalten, ja, prägt das mein Denken und ich werde vom Weg abkommen. Ja, ich werde irgendwo landen, aber nicht dort, wo Gott mich haben will. Ich habe ein Zitat gefunden, wir machen gerade so einen Grundkurs des Glaubens, da stand es drin, ich fand es sehr beeindruckend, da sagt ein bekannter Pastor, der A.W. Tozer. Ich glaube, dass es keine Irrtümer in der Lehre oder Versagen im praktischen Christenleben gibt, was nicht letzten Endes alles auf unvollkommene und niedrige Gottesvorstellung zurückgeführt werden kann. Ja, also er sagt, ich glaube, es keine Irrtümer in der Lehre oder Versagen im Christenleben gibt, was nicht letzten Endes alles auf ein falsches Gottesbild zurückgeführt werden kann. Also wenn ich ein falsches Gottesbild habe, wenn ich Gott ganz falsch einordne, dann werde ich automatisch in meinem Leben Fehler begehen, ja, einen Weg gehen, den Gott nicht gefällt. Und das ist sehr schädlich. Ja. Vielleicht ist es gerade die Schwäche unserer Gemeinden oder vor allem der westlichen Gemeinden, dass wir uns unseren eigenen Gott irgendwie zusammenbasteln. Ja, dass wir tolle Predigten hören, aber selten dreht sich die Predigt wirklich um Gott, sondern mehr um unsere Befindlichkeiten, um nette Geschichten, unsere Vorstellungen. Aber Gott sagt, er lässt sich nicht spotten. Er lässt sich nicht spotten, er verändert sich nicht. Er sagt, ich habe mich nicht verändert. In mir ist kein Wechsel von Licht und Finsternis, so sagt der Jakobus. Aber wir verändern das immer mehr. Ja, oft hat sich unser Bild dem angepasst, was wir gerade fühlen oder denken, wie Gott sein sollte, ja, damit es uns gut geht. Vielleicht reden wir auch immer seltener über Gott. Ja, ich habe jetzt zwar vorgestern eine Andacht zufällig im Deutschlandfunk gehört. Ich weiß, man kann wahrscheinlich auch nicht so viel erwarten da. Vielleicht gibt es auch eine Regel, dass man bestimmte Worte nicht sagen darf, aber weder das Wort Gott noch Jesus noch Bibel kam in dieser Andacht vor. Ja? Kein einziger Bibelvers. Es ging um Ferdinand, den kleinen Stier. Und ich habe mich gefragt, ja, was soll das? Wo sind wir? Ja? Wo ist die Andacht? Wo ist meine Ausrichtung auf Gott? Und wie sieht es bei dir aus? Ich habe mich gefragt, wie sieht es auch in meinem Leben aus? Wie ist mein Gottesbild? Wenn ich dich fragen würde, ja, wenn du Christ bist, wenn nicht, dann ist es gut, du kannst dich entspannt zurücklehnen, ja, aber die Christen, wenn ich dich frage, wie ist Gott? Was würdest du sagen? Vielleicht würdest du versuchen, dich irgendwie rauszuwinden, ja, Gott kann man nicht beschreiben. Gott ist unbeschreiblich, er ist doch Gott. Ihn kann man nicht verstehen. Doch, würde ich sagen, doch, Gott kann man verstehen, denn er hat sich uns offenbart. Er hat sich uns ja gezeigt. Wir können ihn erfassen. Klar, im Ende, wir werden ihn nie ganz verstehen. Aber wir können ihn erfassen. Wir können ihn so verstehen, wie er sich uns gezeigt hat. Und er hat gesprochen. Meine These am Anfang dieser Predigt ist deshalb, wir kennen Gott nicht mehr oder ein großes Versagen in unseren Gemeinden ist, wir kennen Gott nicht mehr, weil wir sein Wort nicht mehr kennen. Wie in dem Lied, das hieß, ja, Gottes Worte, die er zu uns spricht. Wir haben das vergessen, was er uns gesagt hat. Wir wissen immer weniger daraus, aus diesem Buch, aus diesem Schatz. Er hat es uns gegeben. Er hat uns die Bibel, Gottes Wort, die Heilige Schrift gegeben, damit wir ihn kennen können. Damit wir verstehen, wie er ist. Und ich will dich fragen, wo ist deine Bibel heute? Ja, wo ist deine Bibel? Im Regal? Ja, vielleicht die auf dem Tisch? Vielleicht ist sie ganz durchgearbeitet, zerflattert, unterstrichen? Aber vielleicht hast du sie auch lange nicht in der Hand gehabt und die fängt nur Staub zu Hause. Ich habe mich manchmal gefragt, was ist mir überhaupt meine Bibel wert? Ja, also Materialwert, die war schon recht teuer, denke ich. Ich habe die jetzt schon relativ lang. Aber was ist sie mir wert? Wie viel würde ich dafür geben, eine Bibel besitzen zu dürfen? Und ich wurde beschämt, als ich gelesen habe oder mich daran erinnert habe, viele Menschen sind in der Kirchengeschichte für dieses Wort gestorben. Viele haben sich eingesetzt mit dem ganzen Leben, um dieses Wort zu übersetzen. Ja, William Tyndale zum Beispiel in die englische Sprache, er wurde getötet dafür. Aber das war es ihm wert. Er hat gesagt, das Wort Gottes muss unter die Menschen. Christen in anderen Ländern würden alles geben, um eine Bibel zu haben. Ja, die würden ganze Monate sparen, das ganze Gehalt, um sich eine Bibel kaufen zu können, wenn sie an eine rankommen. Christen in der Kirchengeschichte haben, also die Kirchengeschichte ist voller Menschen, die haben große Teile der Bibel auswendig gekannt. Ich habe von William Wilberforce zum Beispiel gelesen, er hatte einen Spaziergang, er hat 20 Minuten immer zu seiner Arbeit, er hat Psalm 119 aufgesagt. Ja, Psalm 119, 176 Verse. Viertelstunde bis 20 Minuten brauchst du dafür. die Versen alle irgendwie gleich, ja, und trotzdem hat er das aufgesagt, er hat darüber sich gefreut. Ich sehne mich irgendwie danach, diese Liebe zu Gottes Wort zu haben. Vielleicht du auch. Ich sehne mich danach, ewiges Leben zu haben, klar. Und wenn Jesus sagt, ewiges Leben ist Gott zu erkennen, dann möchte ich Gott doch erkennen. Wenn es diesen Gott gibt, dann will ich wissen, wie er ist. Dann will ich nicht ein einfaches Leben unbedingt haben. Ja, mein Leben muss nicht einfach sein. Ich möchte, dass es so ist, dass es Gott gefällt. Ich möchte, dass es so ist, dass Gott Ehre macht. Und deshalb möchte ich zu dieser Quelle des Lebens, möchte ich diesen Gott kennenlernen und seinen Sohn Jesus Christus. Und darum soll sich die Predigt heute drehen. Das wollen wir uns angucken. Ich möchte seine Worte des Lebens hören. Ich möchte seine Worte des Lebens begreifen, erkennen. Und vielleicht kennst du diese Sehnsucht auch, die ich in mir ja mal stärker, mal weniger stark habe. Aber vielleicht merkst du auch, mein Leben ist irgendwie eingeschlafen. Ja, mein christliches Leben. Irgendwie ist der Wurm drin. Ja, es ist mir manchmal eher zur Last geworden. Ja, ach, Gottesdienst. Schon wieder Hauskreis heute. Muss das sein? Vielleicht kennst du es anders, ja? Eine erste Begeisterung so für den Glauben, frisch zum Glauben gekommen. Aber das ist irgendwie weg. Jesus sagt dazu die erste Liebe, ja? So, man ist frisch verliebt. Das Brennen füreinander, das ist irgendwie weg. Wo ist es hin? Ich möchte mit euch zusammen heute ein Lied anschauen. Und ich habe es schon erwähnt, es ist ein Liebesbrief. Es ist ein vielleicht der größte und stärkste Liebesbrief in Gottes Wort, an Gottes Wort. Und es ist der Psalm 119. Ja? Wir wollen zusammen den Psalm 119 anschauen. Und mein Ziel für diese Predigt ist es, dass wir diese Begeisterung, die in dem Lied zum Ausdruck kommt, dass wir die nachempfinden können. Vielleicht können wir die Leinwand noch ein Stück runterlassen. Geht es von hinten? Ja, danke. Das ist die Möglichkeit für euch. Ich werde viele Verse aus diesem Psalm zitieren. Ja, wenn ihr mitlesen wollt, der Psalm ist sehr leicht zu finden. Ist am wahrscheinlichsten, also wenn du zufällig aufschlägst, dass du den Psalm aufschlägst, nicht sehr wahrscheinlich, aber am wahrscheinlichsten, genau in der Mitte. Ja, Psalmen, und da ist es ein ganz langer Psalm. Eine kurze Einführung. Wir wissen nicht, wer dieses Lied, dieses Gedicht geschrieben hat. Manche gehen davon aus, dass es Esra war, der Priester. Für uns ist es auch nicht so relevant. Ja, es steht keine Überschrift drüber, ein Psalm von, sondern wir können es nicht genau sagen. Aber eins ist klar, wer diesen Psalm geschrieben hat, der hat ein großes, großes Meisterwerk geschrieben. Ja, eine Meisterleistung. Drei herausragende Dinge sind mir bei diesem Psalm aufgefallen. Nächste Folie. Erstens, der ist sehr lang. Ja, das fällt jedem auf. Also wenn man so einen Bibelleseplan hat, und dann kommt man, ja, dann liest man vielleicht 3 Kapitel am Tag. Und dann kommt dieser Tag, wo du hast Psalm 117, dann freust du dich, ja, 2 Verse, Psalm 118 und dann 119, 176 Verse. Das längste Kapitel der ganzen Bibel. Und es würde so 15 bis 20 Minuten dauern, den jetzt vorzulesen. Und deshalb machen wir das heute nicht. Aber ich bitte dich, ja, wenn du begeistert wirst davon, ich hoffe, liest den zu Hause. Ich habe kleine Zettel vorbereitet, das sage ich jetzt schon mal, gelbe, blaue, ganz bunt, ja, alle, die lege ich hin und dort sind ein paar Fragen drauf, die mir geholfen haben, diesen Psalm mit Begeisterung zu lesen. Nimm dir doch so einen Zettel mit und lies den zu Hause, es lohnt sich. Das Zweite, was mir auffällt, das ist ein absolutes Kunstwerk, dieser Psalm. Ich kann kein Hebräisch, vielleicht jemand von euch. Es muss wunderschön sein, das auf Hebräisch zu lesen. Was auffällt, ist, dieser Psalm ist in Blöcken angeordnet. In den meisten Bibeln ist das so. Wenn man die zählt, das sind 22 Blöcke, a 8 Verse. Und 8 mal 22, 176. Und die sind aus einem guten Grund so. Ihr seht das hier rechts, das ist ein alphabetischer Psalm. Ja, da gibt es mehrere, das war damals, wurde das oft so gemacht, auch damit die Leute sich das besser merken konnten. Du nimmst einfach jeden Buchstaben vom Alphabet, das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, und fängst jeden Vers mit dem nächsten Buchstaben an, also A, B, C, D, so würde es im Deutschen laufen. dieser Psalm ja als besonders herausragend. 22 Blöcke, 22 Buchstaben, und jeder Block fängt mit dem nächsten Buchstaben an. Sozusagen der erste Block fängt immer mit dem Aleph an, ja, mit dem hebräischen A sozusagen. Der zweite mit dem Bet und so weiter, ja, also A, B, C. Und immer 8 Verse gleicher Buchstabe. Ein Kunstwerk, ja, wirklich, das muss man erstmal schaffen. Und auch das mit dem Metrum, also mit dem Sprachrhythmus so hinzukriegen. Leider ist das im Deutschen natürlich verloren gegangen dann. Ja, aber einfach als Hinweis, es ist wunderschön. Das Dritte, was auffällt, das ist der Inhalt. Dieser Psalm ist durch und durch, von Anfang bis zum Ende, erster bis letzter Vers, ein Loblied auf Gottes Wort. Es ist kein plattes Liebesgedicht irgendwie, ja, was platte Vergleiche bringt, sondern ein ganz tief durchdachtes und ein feuriges, begeisterndes Stück Literatur, was wir hier lesen. Ja, also wirklich ganz große, ganz, ganz große Weltliteratur, was hier in der Bibel steckt. Annähernd jeder Vers, also bis auf einen Vers, hat jeder Vers ein Wort, was Gottes Wort beschreibt. Ja, es gibt insgesamt, der Schreiber nutzt 8 verschiedene Begriffe für Gottes Wort, für Gottes Reden an uns. Die Begriffe Gesetz, Zeugnis, Satzungen, Wort, Ordnungen, Gebote, Befehle und Weg. Und ich möchte euch am Anfang sagen, auch wenn das alles sehr juristisch klinge, so gesetzlicher, Gesetz, Gebote, es bezieht sich nicht nur, also der Psalmschreiber meint nicht nur damit die Gesetzesbücher aus dem Judentum. Ja, wer sich so ein bisschen auskennt, also er meint nicht nur die Tora, sondern er meint Gottes Wort als Ganzes. Also wenn ihr das lest jetzt, Gesetz und Zeugnis und Ordnungen, in eurer Übersetzung ist das vielleicht noch anders, dann meint es stets, es geht für um Gottes Willen, ja, um sein Reden an uns. Das ist sozusagen eine allgemeine Formel dafür, wenn das erwähnt wird. Es geht um Gottes Willen, der den Menschen gegeben ist. Also wie wenn ein liebender Vater seinen Sohn belehrt, Weisungen gibt, Tipps gibt, Regeln gibt. Ja, so müssen wir das sehen. Gottes Wille für seine Kinder. Dieses Bild bitte ich im Hinterkopf zu behalten, ja, wenn wir jetzt einsteigen. Ich möchte euch 3 Facetten, nächste Folie, aus diesem Psalm mitgeben. Was mir aufgefallen ist. Erstens, der Autor erkennt das Wort Gottes. Er kennt es wirklich gut. Zweitens, er liebt das Wort Gottes. Und drittens, er handelt nach dem Wort Gottes. Okay? Lass uns einsteigen. Er kennt das Wort Gottes. Nächste Folie. Es ist eigentlich ganz, ganz logisch. Ja, wenn du viel Zeit mit Dingen oder Menschen verbringst, dann lernst du diese Dinge oder Menschen immer besser kennen. Also viele haben ein Hobby, vielleicht hast du ein Hobby, zeichnest gern oder machst gern Scherenschnitt oder Strohsterne basteln oder, ja, hier vorne Scherenschnitt oder Fußball, ja, oder Videospiele. Was du tust, kannst du immer besser, logisch. Meistens auch so hat man immer lieber, ja. Also ich selbst beschäftige mich von Berufs wegen viel mit Informatik und mit Geografie und lerne deshalb mein Fach, meine Fächer immer besser kennen. So ist die Theorie, ja. Einiges vergesse ich auch, aber ich lerne es kennen, werde besser darin. Ich verbringe gern Zeit mit meinen Kindern, ja, spiele gern mit ihnen, tobe gern mit ihnen und ich lerne sie kennen, wie sie reagieren. Und der Psalmist schreibt, ja, in dem Psalm, Vers 147, mitlesen will, 147, er sagt, noch vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Sogar zur Nachtzeit liege ich noch wach und denke über dein Wort nach. Ja, noch vor dem Morgengrauen und sogar zur Nachtzeit liege ich noch wach und denke über dein Wort nach. Er beschäftigt sich mit Gottes Wort. Nicht mal eben so ganz schnell, ja, 10 Minuten vorm Einschlafen, ach, noch schnell die Bibel aufgeschlagen, sondern immer, wenn es möglich ist. Das ist natürlich auch eine bewusste Übertreibung hier, ja. Also er wird auch was anders gemacht haben, als nachgedacht über Gottes Wort. Aber er sagt, immer, wenn es möglich ist, selbst in der Nacht liege ich manchmal wach und denke über Gottes Wort nach. Und die Folge ist, klar, er lernt Gottes Wort immer besser kennen. Er lernt seinen Willen für sein Leben kennen, Gottes Willen. Und was er lernt, das sehen wir. Ich habe 3 Punkte rausgegriffen. Erstens, er erkennt, Gottes Wort ist Wahrheit. Ich habe euch immer ein paar Verse nur rausgeschrieben. Es gibt noch mehr, die das ausdrücken, was er sozusagen rausgefunden hat. Ich lese 142 vor. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Und Vers 89 steht, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest im Himmel. Und Vers 160, ja, könnt ihr mitspringen immer, wenn ihr mitlesen wollt, da steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. In allen seinen Erfahrungen mit dem Wort Gottes kommt der Schreiber zum Schluss, es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit, was Gott spricht. Merkt ihr das? Er schreibt nicht, es enthält Wahrheit, ja, sondern es spricht Wahrheit. Es ist Wahrheit. Es enthält nicht die Wahrheit, sondern es ist. Die Bibel ist Gottes Wahrheit. Und Jesus wird einige hundert Jahre später genau dasselbe sagen. Er wird in seinem Gebet an Gott sagen, dein Wort ist Wahrheit. Ja, Johannes 17, Vers 17. Und der Psalmist macht seine Erfahrungen mit Gottes Wort und kann am Ende sagen, es ist absolut vertrauenswürdig. Dein Wille, Gott, dem kann ich vertrauen, weil es wahr ist. Vieles in unserer Welt ist nicht glaubwürdig, ja, ist nicht vertrauenswürdig. Wir befinden uns mitten in einer riesigen Spekulation. Ja, wer hat nun recht mit Corona? Ist dieser Virus sehr gefährlich? Ja, ist es gar nicht gefährlich? Wir übertreiben alle. Es gibt viele Meinungen, viele Menschen wissen gar nicht mehr, was sie glauben sollen. Ja, wenn du die Presse aufschlägst, wenn du im Internet guckst, wenn du Videos siehst, Bilder, es kann alles manipuliert sein. Ja, vieles ist einfach nicht mehr vertrauenswürdig und am Ende bleibt immer die Frage, wie glaubwürdig ist das? Gottes Wort ist Wahrheit, das sagt er. Die Bibel ist vertrauenswürdig und bleibt bestehen. In Ewigkeit steht Gottes Wort fest, sagt er. Wenn Gott sich nicht ändert, ändert sich auch sein Wort nicht. Gott ist ohne Wechsel von Licht und Schatten, das habe ich am Anfang gesagt. Ja. Sein Wort ist Wahrheit und es bleibt Wahrheit. Das Zweite, was er erkennt, ist, Gottes Wort verlangt das Richtige. Ein paar Verse auch dazu, 75. Ich weiß, Herr, dass deine Entscheidungen gerecht sind. Aus Güte hast du mich bestraft. 144. Gerechtigkeit sind deine Weisungen für ewig. Hilf mir, sie zu verstehen, dann kann ich leben. Und 172, fast der letzte Vers. Deine Zusagen will ich besingen, denn all deine Gebote sind ganz und gar gerecht. Deine Zusagen will ich besingen, denn deine Gebote sind ganz und gar gerecht. Was Gott verlangt, also was er uns an seinen Willen sagt, ist also, so die Erfahrung von dem Psalmschreiber, nicht nur wahr, sondern es ist auch richtig, es ist auch gut. Ja. Gottes Moral ist perfekt. Gottes Standard, Gottes Sichtweise auf das Leben ist richtig. Der Mensch, der Gottes Moral, Gottes Sicht auf das Leben findet, der findet darin Leben. Ja, der findet in Leben, was gelingt, der findet Leben, was gut ist. Und deshalb kann der Schreiber sogar danken dafür, in dem einen Vers, ja, dass er bestraft wird. Er sagt, aus Güte hast du mich bestraft. Weil er weiß, Gottes Entscheidungen sind richtig. Wenn er mich zurechtweist, dann ist es mir zum Guten. Ja, er leitet mich auf den richtigen Weg zurück. Oft zweifeln wir, ja, ich kenne das auch, da fragen wir uns, ist Gottes Weg und Gottes Sicht auf das Leben wirklich aktuell? Ist es noch richtig? Der Psalmschreiber sagt, ja, es lohnt sich wirklich. Ja, es lohnt sich, ihm zu gehorchen. Es gibt nichts Besseres. Weil seine Gebote, ja, er sagt es am Ende, weil seine Gebote gut und richtig sind, ganz und gar gerecht. Deshalb will er sie tun. Ja, und deshalb kann er sich auch darüber freuen. Und er kann schließlich sagen, ja, am Anfang ist die Schlussfolgerung eigentlich, wenn sie wahr und gerecht sind, die Worte, drittens, dann versorgt mich dieses Wort auch mit Guten. Dann ist es gut, ihm zu vertrauen. Und wir haben nicht die Zeit, immer alles nachzuschlagen. Ja, deswegen, wenn du das machen willst, schreib dir die Stellen auf, mach das zu Hause. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, womit Gott uns versorgt. Sein Wort ist der Weg zum Glück, Versen 1 und 2. Sein Wort gibt Schutz, Versen 9 und 11. Sein Wort gibt guten Rat. Er sagt, deine Worte sind gute Ratgeber. Vers 24. Dein Wort ist Stärke, es ist Trost für mich. Vers 50. Dein Wort ist Weisheit. In Versen 98 bis 100 kommt das. Ja, sie machen einsichtig Gottes Worte. Sie machen uns weise. Vers 105. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Den kennen viele. Ja? Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durchs Dunkel gehe und meines Fußes leuchte. Dein Wort ist Freude. Ja, da schreibt er am Vers 111, deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Vers 165, Frieden. Ja, deine Worte sind Frieden. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln. Großen Frieden gibt Gottes Wort. Der Psalmist kann sich echt freuen. Ja, er untersucht Gottes Wort, er kennt es und er kann sich freuen, weil er weiß, alles, was ich brauche, ja, alles, was ich brauche, kommt von diesem Gott. Er versorgt mich mit Guten durch und durch. Und Jesus wird es später bekräftigen. Vielleicht kennst du den Vers. Jesus in der Wüste. Und was sagt er? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern ja, aus jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ja, wir leben nicht nur von Brot. Wir leben aus Gottes Worten. Wer das weiß, dass er von Gott allein lebt, dass dieses Gesetz wahr, gut und richtig und versorgend ist, der kommt zum Zweiten. Der Psalmist, er liebt Gottes Wort. Er liebt es. Ja, er liebt es von ganzem Herzen. Und das wollen wir uns angucken. Ich habe am Anfang gesagt, der Psalm 119 ist ein Liebesbrief. Und es gibt verschiedene Liebesbriefe. Ich hab schöne Liebesbriefe bekommen von Luise, ja, noch richtig auf Papier geschrieben. Nicht E-Mails, ja, oder SMS. Vielleicht hast du schon mal einen Liebesbrief bekommen. Ich denke oder hoffe, niemand hat so einen bekommen. Ich lese vor. Du hast Augen, Nase und Mund. 1,75 bist du groß und 70 Kilo schwer. Hast dunkle, halblange Locken. Du bist nett zu mir. Du hilfst mir oft. Mit dir kann ich auch reden. Ja, irgendwie platt, ja, oder plump. Und wenn wir es vergleichen und merken, so wird ein Liebesbrief nicht geschrieben, ist auch logisch, dass der Psalm nicht so geschrieben ist. Ja? Der Psalmist hört nicht auf mit dieser Beschreibung von Gottes Wort. Er sagt nicht nur, dein Wort ist Wahrheit, dein Wort ist das und das, dein Wort ist das und das, sondern er ist richtig ergriffen davon und das möchten wir uns angucken. Er ist voller Liebe, voller Sehnsucht, voller Gefühl für Gottes Wort. Der erste Punkt ist, der Psalm ist voller Freude. Er freut sich über Gottes Wort. Wann freuen wir uns denn? Ja, wenn wir vielleicht was wirklich Gewaltiges sehen, was von großem Wert geschenkt bekommen vielleicht, ja, zum Geburtstag. Du bekommst was, total überrascht bist du, du freust dich. Wir freuen uns auch, wenn jemand an uns denkt, wenn wir merken, wir sind nicht allein. Wir freuen uns, wenn wir vor Unglück bewahrt werden. Ja, wenn dich jemand doch zur Seite reißt, sagt, Achtung, ja, Loch hier. Du freust dich, wenn du vor Unglück bewahrt wirst. Du freust dich, wenn du was Großes, was Schönes, was Überwältigendes siehst. Der Psalmist erkennt die Bibel, Gottes Botschaft an uns, die ist doch von großem Wert. Ja, ist was überaus Wertvolles. Die Bibel zeigt uns doch, dass jemand an uns denkt. Die Bibel bewahrt uns vor großem Unheil. Die schützt uns vor Unglück. Und sie erzählt von einem großen, von einem schönen, von einem überwältigenden Gott. Die Bibel bringt uns in Kontakt mit diesem Gott. Und deshalb freue ich mich darüber. Und deshalb freut er sich von ganzem Herzen und sagt, wunderbar sind deine Zeugnisse. Wie süß sind sie in meinem Gaumen, deine Worte. Mehr als Honig in meinem Mund. Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. Zweitens, er sehnt sich nach Gottes Wort. Er sehnt sich danach. Er sagt, Vers 20, meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Ja, können wir das sagen? Wir sehnen uns nach. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Oder 40, siehe, ich sehne mich nach deinen Vorschriften. Er kann es kaum erwarten, ja, mehr von Gottes Wort zu bekommen. Sein Wunsch ist so groß, ja, in anderen Versen hat es ausgedrückt, dass selbst Leidenszeiten für ihn leicht sind. Ja, wenn er nur Gottes Wort hat, er will mehr davon, er will mehr erfahren. Und er freut sich und er sehnt sich danach. Und drittens, er trauert auch. Ja, ich habe euch einen Vers aufgeschrieben, 136. Dort steht, Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Er trauert darüber, wenn er sieht, dass Menschen ohne dieses wunderbare Wort Gottes leben müssen. Er ist tief empört darüber, er ist traurig, Wasserbäche fließen aus seinen Augen. Trauere ich über Menschen, das war mein Gedanke, trauere ich über Menschen, die ohne Gottes Wort leben, die so verzweifelt sind manchmal. Jesaja beschreibt sie wie Schafe oder beschreibt uns alle wie Schafe, die ohne Gott in die Irre gehen. Jesus tat es, ja, Jesus trauerte um Menschen, die ohne Gott lebten. Er sagt selber, als er die Volksmenge sah, wurde er ergriffen und tiefes Mitgefühl traf ihn über sie, weil die Menschen erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, das war Matthäus 9, Vers 36. Also Jesus teilt das, was der Psalm sagt. Ja? Er trauert über Gottlosigkeit, über Menschen, die ohne Gottes Wort leben. Tiefes Mitgefühl hat er für sie. Ein letzter Punkt. Ja, wir hatten zwei große Überschriften bis jetzt. Er kennt das Wort Gottes. Er liebt das Wort und es gibt eine Folge daraus. Er handelt nach dem Wort Gottes. Okay, er handelt nach Gottes Wort. Und ich möchte daraus jetzt an der Stelle einen Vers geben aus Jakobus. Denn Jakobus erkennt das auch im Neuen Testament. Er sagt, glücklich ist, wer nicht nur hört. Ja, hören ist schon mal gut. Gottes Wort hören ist der Anfang. Aber es bringt dir gar nichts, wenn du nicht auch was tust dann. Er sagt, glücklich ist der Mann, der Gottes Botschaft nicht nur hört, sondern auch danach handelt. Und später sagt er es noch drastischer, er sagt, ein Glaube ohne das, was folgt, ohne Werke, ist tot. Wenn der Glaube keine Handlung hervorruft, Gottes Wort keine Veränderung bringt, ist es nutzlos. Hättest es auch nicht hören müssen. Was tut also der Psalmschreiber? Er beschreibt, was Gottes Wort bewirkt in ihm. Und das ist der letzte Punkt, den ich mit euch durchgehen will. Wieder ein paar Beispiele hier nur dazu. Ja, Vers 11. Er prägt sich das Wort Gottes ein. Er prägt es sich ein, er lernt es auswendig. Er sagt in Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ja, also er hat es erkannt, Sünde kommt so schnell in mein Leben. Ja, ein Leben, was mit Gott unterwegs ist. Ja, und wenn ich mit Gott unterwegs bin, muss ich auch wissen, was Gott will. Wenn ich das nicht weiß, werde ich von einer Falle in die nächste tappen. Deswegen kenne ich Gottes Wort, damit ich nicht gegen ihn sündige. Er studiert Gottes Wort. Das ist der nächste Punkt. Vers 15. Ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Ja, manchmal ist Gottes Wort ganz klar und einfach zu verstehen. Manchmal brauchst du ein bisschen mehr Nachdenken darüber. Ja, was heißt das? Was bedeutet das damals? Was bedeutet das für mich? Er studiert es, er denkt darüber nach. 44. Er gehorcht dem Wort Gottes. Er sagt, halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig. Er spricht über Gottes Wort. Vers 46. Er sagt, vor Königen will ich reden, vor deinen Zeugnissen von deinen Zeugnissen will ich reden und mich nicht schämen. Nochmal, vor Königen will ich reden, von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. Ja, also er hat Mut, er bezeugt das, er sagt, das ist Gottes Wort, ich kenne das Wort, ich liebe es, ja, und ich bringe es dir. Er singt von Gottes Wort, wir haben das heute schon gemacht, ja, wir haben das gesungen, ganz viele Wahrheiten aus der Bibel. Vers 54, deine Bestimmungen begleiten mich wie Lieder, solange ich als Gast auf dieser Erde lebe. Mir fällt es sehr leicht, Liedtexte zu merken, ja, vielleicht dir auch. Und was gibt Sinnvolleres, als Gottes Wort in Liedern bei sich zu haben, die einen begleiten, während wir hier auf dieser Erde unser Leben leben. Ja, er sagt, als Gast bin ich hier, ich gehe zu einem anderen Ort. Das Letzte, er betet, dass Gott nach seinem Wort handelt. Vers 58, von ganzem Herzen suche ich deine Güte, sei mir gnädig, wie du es versprochen hast. Also er betet zu Gott und erinnert ihn daran, ja, sei gnädig, du hast es doch versprochen. Das waren nur ein paar Sachen, ja, die er tut, wonach er handelt. Aber für den Autor ist es ganz klar. Er kennt das Wort, er liebt es und er will danach handeln. Er will das tun, er will das umsetzen. Er möchte gehorsam sein, seinem Gott. Ja, mich begeistert das. Mich begeistert der Psalm 119 nochmal ganz neu jetzt beim Vorbereiten. Und ich weiß, dass all das, was Ja, da drin steht, ja, was wir erkannt haben, dass all das sehr viel Arbeit kostet, dass das sehr viel Mühe macht, weil ich muss aktiv werden. Um Gott zu erkennen, muss ich ihn suchen, ja, oder will ich ihn suchen. Ich muss sein Wort lesen, darüber nachdenken und auf mein Leben anwenden. Aber ich bin mir sicher, dass es sich lohnt. Ja? Wer ein Ziel vor Augen hat, auch wenn es schwer ist, der weiß, ich nehme jede Anstrengung auf mich, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Athlet, ja, ein Marathonläufer, der hat das Ziel vor Augen. Er weiß, ich möchte diesen Marathon schaffen. Und auch wenn es schwer ist, ich beiße mich durch. Wenn ich das Ziel habe, Gott, diesen Schöpfer, meinen Herrn zu erkennen, dann beiße ich mich durch, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber oft ist es auch wunderschön, ja, wie dieser Psalmist schreibt, wenn uns das Wort Gottes anspricht, wenn es lebendig wird und wirksam in uns spricht und uns verändert. Und das wünsche ich mir. Und das sagt der Schreiber vom Psalm uns auch. Ja, in dieser ganzen Schönheit und dieser Kunstfertigkeit spricht uns zu, lies das Wort Gottes, ja. Höre das Wort Gottes, bleib dran, studiere es, denk darüber nach, präge es dir ein. Und ich weiß, dass viele Fragen bei diesem Thema sind. Letzte Folie, bitte. Wenn wir die Bibel vor uns haben, dann kommen ganz schnell viele Fragen. Ja, vielleicht auch bei dir. Kann man der Bibel denn wirklich vertrauen? Ja, du bist jetzt davon ausgegangen, ja, also ich habe das einfach als These hingestellt, Gott existiert. Das ist sein Wort, das ist Gottes Wort. Ja, vielleicht fragst du, ist es wirklich so glaubwürdig? Wie wurde es denn zusammengestellt? Ja, wie kam es überhaupt zu uns? Wer hat es geschrieben? Ist es authentisch? Und viele Wissenschaftler haben darüber nachgedacht, ja, haben mal mehr, mal weniger gute Antworten gefunden. Die wichtigste Frage, die aber dahinter steht, ja, hinter all diesen kleinen Fragen ist die Frage, haben wir hier wirklich mit dieser Schrift, ist es wirklich das Wort Gottes? Ja, weil wenn das Wort Gottes ist, dann stimmt das alles, was dort drin steht. Ja, und es hat Bedeutung für uns. Der Psalmist hat ja vielleicht, so kommt es dir in Sinn, vielleicht ja nur, ja, vielleicht war das nur seine Gefühle, ja, sein Wunschdenken. Vielleicht waren das nur Fabeln, ja, was er aufgeschrieben hat. Es wäre schön, wenn. Ich kann aus ganzem Herzen, ja, ich bin schon einige Jahre Christ, habe die Bibel schon einige Male gelesen. Ich kann aus ganzem Herzen sagen, nein, das ist nicht so. Ja, es sind nicht Fabeln, es ist keine Wunschvorstellung. Die Bibel ist Gottes Wort. Darum, ja, werden wir eine Predigtreihe starten heute. Es werden noch ein paar Predigten kommen zu diesem Thema. Bibel, Gottes Wort. Und ich möchte mit euch sehen, dass die Bibel, und jetzt kommen die nächsten Wörter dazu, ohne Fehler ist. Dass die Bibel ausreichend ist für uns. Dass die Bibel klar spricht, dass sie notwendig ist. Wir brauchen sie. Wir brauchen Gottes Wort. Und dass sie endgültig ist. Nichts ist hinzuzufügen. Ja, das alles jetzt noch reinzupacken, ist natürlich viel zu viel. Deswegen könnt ihr gespannt sein, ich auch, ja, es wird Predigten dazu geben. Wir wollen uns an verschiedenen Texten das anschauen und ich wünsche mir, ja, das ist mein großer Wunsch, dass wir neu angesteckt werden, begeistert werden von diesem Wort Gottes, so wie der Psalmschreiber das war. Dass wir Gottes Wort vollständig vertrauen können, dass wir hier Gottes Reden vor uns haben, dass wir wollen, dieses Wort zu lernen, ja, dass wir es lesen wollen, dass wir es hören wollen, dass wir darüber nachdenken, das studieren und es auswendig lernen, damit wir es parat haben. Das ist mein Ziel und ich wünsche mir, dass diese Motivation vielleicht in euch geweckt wird, überschwappt, dass der Heilige Geist an euch wirkt. Und dass wir am Ende sagen können, jetzt nochmal ein paar Verse, best of Psalm 119 sozusagen. Er sagt, lieber ist mir dein Gesetz, das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich habe nach deinen Weisungen gehandelt und ich liebe sie sehr. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Herr. Dein Gesetz ist meine Lust.